herzlich willkommen bei Alles Liebe Erika, dem etwas anderen Leadership-Podcast. Bei mir geht es um Selbstliebe, Klarheit, Energie, Freude und Erfolg. Denn Führung beginnt bei dir. So wie du dich führst, führst du auch andere. Ich freue mich, dass du hier bist. Lass dich ein, versuch ganz viel Neues und hab Spaß dabei. Hallihallo und einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann du meinen Leadership-Podcast Alles Liebe Erika hörst. Ich freue mich sehr, dass du heute auch wieder dabei bist, denn heute habe ich einen wunderbaren Gast, ein Gast, der am 15. September 2022 schon einmal da war und großartige Erkenntnisse damals mit uns geteilt hat. Und ich möchte ihn heute auch wieder anzapfen, sein Wissen, seine Weisheit, seine Intelligenz, seine Erfahrung. Es ist der Dr. Markus Ebner, der Gründer von Permaleadership. Herzlich willkommen.
Dankeschön, liebe Erika. Danke für diese Einführung, die ja schon mal unglaublich ist. Und ja, schön, 4 Jahre ist es her, ne?
Ja, genau, 4 Jahre. Du warst wirklich einer der Ersten. Und ich habe mich damals gefreut, dass du uns zur Verfügung stehst. Freue mich heute genauso oder noch mehr, weil wir auf noch mehr Wissen von Positive Leadership eingehen können. Und da möchte ich einfach eintauchen mit dir. Aber bevor ich das mache, erzähle ich noch ein bisschen zu dir, weil du, Markus, zählst zu den renommiertesten Experten für Positive Leadership im deutschsprachigen Raum. Du bist Wirtschaft- und Organisationspsychologe, Universitätslehrender, Coach, Organisationsentwickler und seit vielen, vielen Jahren eben wirklich eine Führungskraft, der Exzellenz, glaube ich, wichtig ist. Also wir sitzen auch gerade in eurem Büro und man hat das Gefühl, man sitzt bei dir zu Hause, weil die Rahmenbedingungen, ja, von denen du ja sprichst, auch bei Permalit hier gelebt sind.
Ja, ich meine, du bist jetzt ja live bei uns, ich kann es gerade selber sehen. Mir war es echt wichtig auch, dass wir das, was ich oder was wir beschreiben, auch leben. Und du hast das gesehen, bei uns sind alle Räume eigentlich so eingerichtet, dass manche Leute, die hierher kommen, wirklich glauben, das wäre meine Wohnung. Mhm. Und wenn man noch eine Türe aufmacht, geht man dann, ich weiß nicht, ins Schlafzimmer, was aber nicht der Fall ist, sondern mir ist es wichtig, hier einen Raum geschaffen zu haben, wo man auch gerne hingeht, wo man auch gerne ein bisschen länger bleibt. Und wir sitzen auch tatsächlich manchmal am Abend dann noch gemeinsam zusammen, einfach weil es gemütlich ist hier.
Es ist auch total schön. Und wie ich jetzt gerade reingekommen bin, habe ich gedacht, bin ich jetzt bei dir privat? Und zwar warst du, na schau, er lädt mich privat ein. Aber es ist wirklich dieser Raum, wo man sich entfalten kann. Und darum geht es ja auch bei Positive Leadership. Es geht darum, wirklich Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass Menschen erblühen können, dass sie ihre Stärken einbringen können. Und du selber hast ja auch eine Erfahrung gehabt als junger Mensch, weil du warst in der Schule und warst nicht sehr gut und hattest am Ende viele Fünfer, hast dann Schule gewechselt.
Sehr gut recherchiert.
Ja, ich bereite mich gut vor. Und hattest einen Musiklehrer, der wesentlich zu deinem schulischen Erfolg dann beigetragen hat.
Genau.
Magst du da ein bisschen was erzählen? Ja, ganz großartig. Ja.
Also, ich war als Schüler tatsächlich so ein Schüler, den man sich nicht wünscht. Und ich habe mit Schule nichts anfangen können. Ich habe nicht gewusst, wie man lernt. Ich habe die Sinnhaftigkeit nicht verstanden. Und ich war von mir zutiefst überzeugt, dass ich dumm bin. Also das war wirklich so das war auch die Rückmeldung der Lehrer. Man hat ihnen oft gesagt, das für die Schule bist du nicht geeignet. Es war auch eine andere Zeit, muss man sagen. Heute wäre das wahrscheinlich gar nicht mehr so möglich. Aber ich war felsenfest davon überzeugt, dass ich das auch gar nicht kann. Und Resultat war dann, dass ich glaube, 5 nicht genügend im Zeugnis hatte. Aber irgendwo musste die Energie hin damals und die ist halt dahin gegangen, dass ich sehr auffällig war. Sehr kreativ. Also kreativ bin ich nach wie vor. Allerdings glaube ich,
nicht kreativ auffällig.
In sinnvollere Bahnen gelenkt. Aber ich war damals in der Schule schon unglaublich kreativ und habe zum Beispiel Dinge, die ich zu Hause nicht mehr gebraucht habe, verkauft an andere in der Klasse.
Cool, geschäftstüchtig.
Unglaublich. Und das hat das sogar, ist das so weit gegangen, dass ich dann andere beteiligt habe, die für mich das verkaufen. Und ich war, glaube ich, 9 Jahre alt oder 10 Jahre. Ja. Also unglaublich eigentlich. Aber alles Dinge, die halt dann aufgeflogen sind. Ne? Und das wurde nicht gesehen quasi als Auber steckt eine unternehmerische Kompetenz, Talent, sondern das war passt nicht so zur Schule, noch dazu in Kombination mit den Noten. War immer sehr kreativ in den Rückmeldungen, die ich den Lehrerinnen und Lehrern gegeben habe, die auch nicht sehr wertschätzend waren von meiner Seite, aber weißt du, wie das ist, als Kind denkst du nicht so. Ich war eine ziemliche Katastrophe und ich bin dann von der Schule geflogen und musste die Klasse wiederholen in einer anderen Schule. Das, was ich aber schon immer war, und das liegt ein bisschen auch in meiner Familie wahrscheinlich, Musik hat schon immer eine große Rolle gespielt und ich habe als kleines Kind, ich glaube, ich habe mit 5 Jahren Ziehharmonika gespielt. Wie ich in die Musikschule dann gekommen bin, um Klavier zu lernen, dachten die, ich hätte schon lange gelernt, aber das habe ich mir selber beigebracht. Okay. Und das ist so
gewachsen,
oder das war für mich so völlig normal, dass man halt ein Instrument kann. Sehe ich heute auch anders, aber damals als Kind, weißt du. Und ich hatte da einen Musiklehrer, der das erkannt hat und gesagt hat, dann machen wir was draus, also die Kurzversion von der Geschichte jetzt. Und der hat dann eine Schulband gegründet, wo ich dann auch dabei war, als Gitarrist und als Sänger.
Gitarre spielst
ja,
du auch?
Ja, Gitarre Wahnsinn. Auch, ja. Und das Resultat war, dass wir dann den Schulmilchwettbewerb, ich weiß nicht mehr welches Jahr, 1984, 85 wahrscheinlich, da gab es Schulmilch, wurde damals sehr gehypt und da gab es halt einen Wettbewerb und da durften dann die Schulen ihre Musikerinnen hinschicken und da sind wir da hingefahren und haben den ersten Preis gewonnen beim Schulmilch-Wettbewerb, Schulmilch-Song-Wettbewerb. Und da sind wir dann zurückgekommen in die Schule und plötzlich waren wir die vollen Stars. Und ich kann mich noch genau erinnern, die Schule hat so eine Aula gehabt. Es waren so 3 Stockwerke und in der Mitte war so eine Aula. Und bei den Stockwerken waren so Balkone. Und wir sind da zurückgekommen und dann haben wir die Instrumente dieser Aula aufgebaut und dann ist die ganze Schule, quasi sind dann alle gestanden und wir haben unseren, als Sieger quasi diesen Schulmilchsong da gespielt. Und das hat die Sichtweise verändert für mich. Also dieses Gefühl, wow, das ist ja schon cool. Aber auch in Kombination, dass dann ja die anderen auch dabei waren, mit denen ich die Musik gemacht habe. Und das hatte dann einen Effekt, der sich auf alles andere bei mir ausgewirkt hat. Und ich bin in dieser Schule dann rausgegangen, glaube ich, mit einem einzigen Zweier im Zeugnis und war Schulsprecher.
Stell dir vor.
Und das war eine völlige Wandlung eigentlich.
In einem oder 2 Jahren
war das? In 2 Jahren war
fantastisch.
Das.
Fantastisch.
Genau, 2 Jahre hat das noch gedauert. Und wenn der Lehrer damals nicht gewesen wäre, dann weiß ich nicht, ob es so eine Wandlung gegeben hätte. Vielleicht in einer Leitvariante, das kann ich nicht genau sagen. Aber dass er, und der hat wirklich gesagt, es ist ihm egal, meine Noten sind ihm völlig egal. Also dieses zu erkennen, dass mich der nicht an dem misst, was ich da notenmäßig zusammenbringe, sondern er hat was erkannt, wo er gesagt hat, da machen wir was draus. Und da ist auch was draus geworden, erfreulicherweise. Also damals mit dem Schulmilch-Song.
Weißt du noch, was für ein Song es war?
Ich habe die Melodie noch ein bisschen im Kopf, lustigerweise.
Magst du sie uns singen?
Nein. Nein, möchte ich nicht. Ich weiß, der Text begann so, schleich ich zur Schul, bin noch ganz cool und freue mich, was der Tag mir bringt.
Cool.
So war der Beginn, genau. Und dann war der Refrain irgendwie, hey, trink doch Schulmilch, sie gibt dir Kraft und sowas.
Sehr cool.
Also lustig, das hat der Musiklehrer damals geschrieben, dieses Lied. Und ja, das, was ich selber erleben durfte in meiner Lebensgeschichte, war, wenn es da Menschen gibt oder sogar vielleicht in dem Fall nur einen Menschen, der sagt, ich sehe da was in dir, noch dazu etwas, das dir Lust bereitet, weil Musik war ja, für mich war ja Musik nicht Leistung erbringen, sondern für mich war Musik, ich habe das immer gemacht, wenn ich Zeit hatte, anstatt zu lernen, bin ich am Klavier gesessen und habe gespielt. Meine Mutter hat mir mal erzählt, dass ich so nervig war als Kind, also nervig unter Anführungszeichen, weil ich habe immer gesungen am Abend beim Einschlafen, immer, so lange scheinbar, bis ich eingeschlafen bin.
Schön.
Und dass er da etwas genommen hat, dass er von mir rausgekommen ist, wo gar nicht die Leistungsorientierung dahinter stand, sondern eigentlich das Lustprinzip, wie wir heute übrigens in der positiven Psychologie auch Stärken definieren, also etwas, das aus dir rauskommt, dass er das erkannt hat und daraus was gemacht hat, was mir letztendlich dann auch das Selbstvertrauen gegeben hat, dass ich auch etwas kann oder auch, dass das, was ich da mache, auch einen Wert hat für andere. Ich kann das nicht genauer beschreiben. Und das hatte dann einen Kaskadeneffekt auch auf andere Dinge. Wobei ich glaube, mir war dann das gar nicht mehr so wichtig, dass ich gute Noten habe, sondern das hat sich dann so entwickelt.
Na, ich finde es also beeindruckend, weil, also ich kenne es auch aus eigener Erfahrung, aber eben, dass eine Person mit der richtigen Einstellung und Haltung so viel bewirken kann, dass er bei dir was entfacht hat, was dich von einem schlechten Schüler zu einem Vorzugsschüler gemacht hat. Wahnsinn. Und das in kurzer Zeit eigentlich. Ja. Und ich finde das beeindruckend. Ich selbst, also kurzes Beispiel, nicht unähnlich. Ich war im Gymnasium 4 Jahre, Unterstufe sehr schlecht, habe Schule gewechselt, bin nach Wien gekommen in die Kunstgewerbeschule und hatte da eine Professorin, Professor Rittenauer, und die hat einmal vor der ganzen Klasse, die hat BWL, also Buchhaltung und Rechnungswesen unterrichtet und ich habe das irgendwie geliebt. Und sie hat einmal vor der ganzen Klasse gesagt, die Gläsdorfer ist eine, die gut ist.
Aha.
Und ich wollte nie wieder schlechter sein.
Wow.
Und das war, hat da gedauert 3 Sekunden und was das bewirken kann. Und deswegen sind wir beide wahrscheinlich so unglaubliche Freunde von Potenzialentfaltung und Potenzialentwicklung, weil wir wissen, die Macht, die wir auch haben, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.
Und ich glaube, es macht einen Unterschied, ob du etwas beruflich machst, wo du sagst, zum Beispiel jemand unterrichtet Mathematik, weil er Mathematik gelernt hat, oder ob du etwas machst vom Berufswegen, wo du sagst, das passiert jetzt nicht nur auf dem, was ich gelernt habe, natürlich auch bei uns beiden, aber noch zusätzlich, das passiert auf meiner eigenen Lebenserfahrung. Mhm. Und ich glaube, das ist nochmal was anderes, weil dadurch ist es ja nicht Beruf, sondern das bist dann ja du.
Evidenz passiert.
Ja, genau. Ja. Und zwar Evidenz passiert aus dem eigenen Leben heraus auch.
Genau. Und da möchte ich halt gerne mit dir, lieber Markus, eintauchen. Einerseits möchte ich dich als Wissenschaftler anzapfen, sozusagen neueste Erkenntnisse, aber du bist auch Führungskraft seit vielen Jahren. Mhm. Du hast im Augenblick 10
Leute,
Leute im Team. Das Alter, also du hast auch Generationenmanagement zwischen 22 und 66. Mal da die Frage an dich als Führungskraft, wo erlebst du Herausforderungen in der Führung und wo ist für dich unglaublich viel Kraft drinnen oder Freude in der Begleitung von Menschen?
Ja, also du weißt ja, meine Stärke ist Ehrlichkeit, deswegen möchte ich hier auch sehr ehrlich sein. Ich glaube gar nicht, dass ich die beste Führungskraft bin. Und das meine ich genauso, wie ich sage, ich glaube, dass ich eine bemühte Führungskraft bin, so würde ich es bezeichnen, aber ich glaube nicht, dass ich die beste Führungskraft bin.
Wer wäre die Beste oder was beschreibt für dich die Beste?
Ich glaube, für mich ist eine beste Führungskraft jemand, der weniger Lust an der Expertise selbst hat, sondern die Lust hat, andere Menschen zu entwickeln. Und bei mir ist aber sehr stark ein Fokus quasi an der Expertise selbst. Mhm. Ich liebe es zu coachen. Ich halte gerne Seminare. Ich forsche gerne. Ich sitze gerne und schreibe Bücher. Das ist alles quasi Expertise. Und ich könnte als Team zum Beispiel wachsen. Also ich hätte wahrscheinlich, wenn ich jetzt einen Businessplan aufstellen würde, würden wir es wahrscheinlich gut hinkriegen, dass wir uns verfünffachen in 4 Jahren. Aber alleine die Vorstellung, was ich dann machen müsste, hindert mich völlig daran, diesen Weg zu gehen. Und ich habe ganz oft schon Gespräche gehabt, auch zum Beispiel mit unserer Steuerberatungskanzlei, die sagt, da liegt so viel brach und da braucht man ja nur hingreifen. Und ich sage, ja, ich sehe es, aber ich will da nicht hingreifen, weil das würde mein Leben wahnsinnig verschlechtern. Mhm. Und weil ich mache das gern, was ich mache. Und würde ich jetzt nur mehr in einem Lead sein, dann könnte ich nicht überwiegend das machen, was ich mache, weil ich glaube, jeder, der führt und jeder, der in einer Führungsrolle ist, weiß, du bist natürlich auch Feuerwehr, du musst auch da sein, wenn du gebraucht wirst. Und je mehr Mitarbeiter du hast, desto öfter wirst du gebraucht. Und du bist dann überwiegend nur mehr dort, wo es irgendwas zu lösen gibt. Mhm. Und das mache ich schon auch ein bisschen gern, aber ich liebe es, mich in Themen hinein zu vertiefen, und den Kopf auch frei dafür zu haben, was man noch braucht. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass ich jetzt deswegen nicht die beste Führungskraft bin, weil ich glaube, auch so aus meinen Erfahrungen, Menschen, die ich begleiten darf und auch durfte, dass die richtig guten Führungskräfte haben weniger Lust in der Expertise, sondern weitaus mehr Lust in der Entwicklung und Begleitung von Menschen. Und mich zieht es aber sehr stark und hat es auch schon immer gezogen, auch in die Expertise. Und das spiegelt sich natürlich auch ein Stückchen weit im Team wieder. Wir haben eine sehr starke Expertinnenlogik im Team. Das heißt, ich sehe die Leute in meinem Team sehr klar auf gleicher Augenhöhe, auch mit unglaublich viel Verantwortungsübertragung an jede einzelne Person im Team. Ich kontrolliere zum Beispiel Arbeitszeit oder solche Dinge. Das passiert bei uns ausschließlich auf Vertrauen. Es liegt mir ganz fern, so etwas zu kontrollieren, weil ich habe das Gefühl, müsste ich es kontrollieren, dann würde wahrscheinlich die Person gar nicht zu mir passen. Und was ich gemerkt habe, also ich führe jetzt vielleicht seit 15, 20 Jahren ungefähr, damals noch weniger und das ist halt dann gewachsen, dass Mitarbeitende, die sehr viel Anleitung brauchen, was ich total nachvollziehen kann, die passen nicht gut zu mir. Also ich habe lieber Menschen, die auch gerne mal was ausprobieren oder dann sagen, hey, ich habe mir das angesehen und ich glaube, so und so funktioniert das. Und da vielleicht auch mal einen Fehler machen, als jemand, der sagt, ich möchte jetzt gerne 2 Monate neben dir sitzen, damit ich genau sehe, wie man das macht. Ich verstehe, dass das für manche die beste Variante des Führens ist und im Sinne des situativen Führens sollte man natürlich auch lernen, so führen zu können. Nur dadurch, dass es mein Unternehmen ist, darf ich entscheiden, ja, ich könnte es vielleicht, wenn ich mich bemühe, aber es ist nicht das, was ich will. Und deswegen haben wir eigentlich eine sehr freie Struktur mit sehr viel Entscheidungsspielraum bei jedem. Und ich glaube, das macht auch so ein Stück weit mein Team aus, dass es halt auch sehr starke Persönlichkeiten sind, die dann auch bleiben, die auch dazu passen.
Also erstens super, dass du ehrlich bist. Und ehrlich ist ja, habe ich auch von dir gelernt, und nämlich von dir gelernt, dass man hinschaut. Ehrlich ist ja nicht nur zu sagen, dass es nicht geht, sondern auch was Positives. Das ist genau. Ganz wichtig. Genau. Und natürlich, wenn ich weiß, wie ich ticke, wenn ich weiß, wo meine Qualitäten sind, meine Stärken, erstens ziehe ich andere Leute an, aber kann von Anfang an auch die Rahmenbedingungen klar so gestalten, dass Menschen sagen, ja, da passe ich hinein, da passe ich dazu oder auch nicht. Ja? Oder man sagt natürlich auch, wenn du weißt, ich hätte gern jetzt noch jemanden, der vielleicht das ein oder andere übernimmt, kann man überlegen, ob man so Außenminister, Innenministerin oder so hat. Aber ich denke mal, ich finde es schön, dass du weißt, natürlich, wo deine Stärken liegen und auch, was du willst. Und da geht es um Qualität und nicht Quantität.
Ja, mir geht es aber noch um etwas anderes, nämlich ich darf mein Leben gestalten. Und ich weiß, dass man das an unterschiedlichen Werten orientieren kann. Und ich weiß auch, in einer sehr ökonomisch geprägten Welt, in der wir leben, ist für manche, wow, hier könnte ich noch mehr Geld verdienen oder hier liegt ein wirtschaftliches Potenzial begraben, das muss man heben. Ich sehe das schon auch. Aber für mich steht immer daneben, und welchen Effekt hat das auf meine Lebensqualität? Und bei vielen Dingen, wo es eine ökonomische, wahrscheinlich absolut sinnvolle Variante wäre, das zu machen, sehe ich, dass das bei mir persönlich meine Lebensqualität vermindern würde. Und wenn ich nur dieses eine Leben habe, dann möchte ich das gerne so gestalten, dass es zu mir passt. Also mein Bild ist oft so, wie ich sehe mich so als Gärtner, der es liebt, Löcher zu graben und sich dabei die Hände schmutzig zu machen. Das ist meine Liebe. Aber ich möchte jetzt nicht der große Verwalter einer Großgärtnerei sein, wo die anderen dann graben. Das ist nicht die Rolle, die ich haben möchte. Und das ist für mich so die Analogie zu meinem Unternehmen. Das ist gerade so groß, dass ich selbst noch graben und buddeln darf. Aber ich muss nicht mehr alles übertragen. Das ist auch ein Vorteil, das muss man schon auch sagen. Ne?
Ja, und er strahlt mich dabei an, gell? Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seht ihn nicht. Er ist braun gebrannt. Er lebt das wirklich. Also das sind nicht nur Worte, sondern er ist die Verkörperung dessen, was er sagt. Nämlich nicht nur die äußere Ökonomie, sondern gut auch auf die innere Ökonomie zu schauen, was ja auch der Fokus meines Podcasts ist, nämlich wirklich ein ausgeglichenes Energiemanagement. Aber du hast gerade gesagt, also eben diese Expertinnenorganisation, und das wird ja auch weltweit gesehen, weil du hast für deine wissenschaftliche Arbeit 2021 von der International Positive Psychology Association einen sehr renommierten Preis bekommen, nämlich den Research to Practice Award. Und das ist eine internationale Auszeichnung für Forschende, denen es gelingt, Wissenschaft wirksam in die Praxis zu übersetzen. Und das ist ja auch das, was ich sehr an dir schätze.
Völlig überraschend übrigens.
Wirklich?
Na, ich wusste ja nicht mal, dass ich, also erstens mal, ich wusste nicht mal, dass der Preis existiert.
Okay.
Das zweite war, ich wusste nicht, dass ich nominiert bin. Ich habe das E-Mail für Spam gehalten.
Hör auf.
Ja. Weil ich mir gedacht habe, okay, da steht halt wieder irgendwas, du hast irgendwas gewonnen, du kennst das von diesen.
Ja.
Also ich habe das für Spam gehalten. Ich bin froh, dass ich dich nicht gelöscht habe.
Gut, die hätten sich wahrscheinlich nochmal gemeldet.
Also das, was ich, also quasi, das, wo ich das E-Mail bekommen habe, war, dass ich nominiert bin. Und das habe ich für Spam gehalten. Und dann habe ich das durchgelesen und dann war ich eigentlich, ich habe gesagt, also es war kurz vorm Sommer, ich glaube, es war Juni und du kennst das in unserem Bereich, Juni, da ist viel Arbeit, ne? Das ist so die Zeit vorm Sommer. Und dann war, ich muss 100.000 Dinge denen schicken für diese Peer-Review-Kommission und ich muss von Kundinnen und Kunden irgendwas einholen und ich muss meine Forschung genau dokumentieren und ich weiß was, weiß nicht was. Und ich habe mir dann gedacht, also das eh schön, also ich habe mich schon gefreut über die Nominierung, aber also ich weiß nicht, wo ich die Zeit jetzt hernehmen soll, dass da so kurzfristig da alles zusammenzutragen, dafür, dass die Wahrscheinlichkeit ja eigentlich völlig gering ist, dass da irgendwas rauskommt. Und ich war echt knapp dran, dass ich denen freundliche Worte schicke, dass ich mich sehr wertgeschätzt fühle, aber dass ich an der Stelle auch aufsteige. Aber aus irgendeinem Grund habe ich es dann offensichtlich trotzdem gemacht, mit Unterstützung meines Teams, muss ich sagen, dazu, die mir dann auch geholfen haben, das auch alles zusammenzutragen, da, was, halt alles, was die da alles gebraucht haben. Ja, und umso noch überraschender war es dann tatsächlich, dass dieser Preis dann tatsächlich verliehen wurde, war schon
besonders, ja. Hat den nicht der Martin Seligmann dir übergeben, oder?
Nein, aber es war im Rahmen einer Konferenz. Es war im Rahmen der Weltkonferenz Positive Psychologie, wo diese Preise vergeben werden. Eigentlich ist er zweimal vergeben worden, weil 2021 war die Pandemie. Mhm. Das heißt, die Weltkonferenz wurde dann auf online umgestellt. Und wir sind tatsächlich in dem Raum, wo du jetzt gerade bist, gesessen, mein gesamtes Team.
Wow.
Und haben quasi online den Preis verliehen bekommen, was dementsprechend weniger spektakulär ist. Wir haben es hier gefeiert und haben hier was die, ein bisschen schön gegessen und getrunken. Und zwei Jahre später war dann die Weltkonferenz in Vancouver, in echt, in live in Kanada. Und all jene, die quasi bei der Pandemie ausgezeichnet worden sind, wurden dann dort noch einmal zusätzlich. Und das war dann quasi dann die
großartig.
Also zweimal quasi ein Preis ist auch nicht blöd. Ne?
Sehr schön. Das nehmen wir, oder?
Das nehmen wir, genau. Hängt übrigens hinter dir, falls du es schon gesehen hast.
Das schaue ich mir jetzt sofort an. Und übrigens für dich, Hörerinnen und Hörer, wir sitzen in einem wunderschönen Dachgeschoss-Ausbau und draußen scheint die Sonne. Und wie schon erwähnt, herinnen ist es wirklich super, super fein, schöne Möbel, gemütlich. Ich wurde mit Kaffee und Kuchen verwöhnt, also es ist wirklich schön. So, jetzt schaue ich mir das an. Sehr nett und ich sehe, daneben ist Platz für mehr, also ich bin sicher, da kommt noch mehr. Genau, jetzt ist ja die Frage, wofür hast du das bekommen, lieber Markus? Ja. Und es war für deine ganzen Forschungen zum Thema Permalit, das Modell, genau, das du entwickelt hast. Du hast deine Forschung 2016 begonnen. Ja. Und da möchte ich jetzt gern mit dir ein bisschen eintauchen. Erstens vielleicht, dass du noch mal kurz erklärst, wofür steht Permalit. Ja. Aber ich habe auch die Frage, Steve Jobs hat einmal so schön gesagt, only by looking back can we connect the dots. Also nur, wenn wir zurückschauen, macht manches Sinn oder können wir Erkenntnisse gewinnen. Und ich würde gerne so ein bisschen heute auch kurz zurückschauen und sagen, was sind so deine Haupterkenntnisse aus diesen 10 Jahren Forschung? Ich habe einmal gehört, wo du gesagt hast, du würdest das heute nicht mehr Positive Leadership, sondern vielleicht evidenzbasiert oder stärkenorientiertes Leadership nennen. Also einerseits, wofür steht Permalit? Wie gesagt, die Hörer und Hörerinnen können sich die Folge Nummer 5 nochmal anhören, da wird es genau erklärt. Aber
Nummer 5, okay, das ist ja weit zurückspulen.
Ja, aber einfach mal nochmal Kontext und dann wirklich so Erkenntnisse aus diesen 10 Jahren von Forschung, Entwicklung, Artikel, 2000 Berater, Beraterinnen habt ihr ausgebildet. Ich meine, das ist sensationell.
Also ich mache es mal kurz für die, die das Modell nicht kennen. 2016 übrigens wurde der erste Artikel dazu publiziert. Ich glaube 2012 haben wir begonnen mit der Idee, dass man daraus ein Modell entwickeln könnte und auch die erste Forschung dazu gemacht. Die Kurzversion ist, Martin Seligman, der einer der Gründerväter der modernen positiven Psychologie, hat ein Modell entwickelt, das PERMA-Modell. Dahinter stecken 5 Buchstaben, die so wie Eselsbrücke sind. Positive Emotions, das ist das P, Engagement, Relationships, Meaning und Accomplishment, daraus ergibt sich PERMA, wo er zeigt, dass das, wenn diese 5 Elemente da sind, dann kommt es zum Wellbeing von Menschen, also quasi wenn es darum geht, dass wir uns, obwohl man kann es gar nicht so gut übersetzen, eigentlich Wellbeing, weil Wohlbefinden ist es nicht exakt, eher so ein sich rund fühlen, so etwas, dass diese 5 Elemente dafür relevant sind. Und in weiterer Folge haben dann andere gezeigt, dass wenn diese 5 Elemente da sind, sich das nicht nur aufs Wohlbefinden auswirkt, sondern auch zum Beispiel auf Leistung oder auf Gesundheit. Und da ist es für mich als Wirtschafts- und Organisationspsychologe, und du bist ja selber aus dem Feld und kennst ja die Ansätze, mit denen wir da auch arbeiten, das ist für mich insofern extrem spannend geworden, weil ich mir gedacht habe, wenn diese 5 Elemente Effekte haben, die jetzt auf das Wohlbefinden und auf Leistungskennzahlen einzahlen, dann müsste man ja daraus einen Führungsstil machen können, dass wenn Führungskräfte zu diesen 5 Elementen bewusst beitragen, dass sich das dann auswirken müsste, damals wussten wir es ja noch nicht, war ja noch eine Hypothese, dass sich das auswirken müsste auf das Wohlbefinden der Mitarbeitenden und zusätzlich auf Unternehmenskennzahlen. Und so kam es, dass ich 2012 ungefähr in dem Zeitpunkt begonnen habe, mal so einen Fragebogen zu entwickeln, dass man das auch messen kann und dass wir dann begonnen haben zu schauen, wie misst man es? Das hatten wir dann und dann haben wir geschaut, hat das tatsächlich Effekte, dass man zeigen kann, dass es mit etwas zusammenhängt. Und das waren dann auch die ersten Studien, wo man zum Beispiel gezeigt hat, dass die Stressbelastung geringer ist, wenn Führungskräfte mehr so führen, dass sie auf das PERMA der Mitarbeitenden einzahlen. Und da war dann eigentlich ganz klar, okay, das kann man, da kann man arbeiten damit. Dann haben wir das erste Mal publiziert, 2016 eben, glaube ich, das war das dann. Da war es noch eher gedacht als Führungsmodell für die Forschung. Und ja, du weißt, du bist ja auch viel in der Praxis unterwegs und dann weißt du, dann erzählt man in der Praxis über das, was man da in der Forschung macht. Und dann waren die Ersten, die gesagt haben, naja, kann man da nicht zu dem, was ihr da gemacht habt, auch einen Workshop machen oder könnte man das nicht, was ihr da misst, auch bei uns mal messen? Und so ist das dann eigentlich entstanden. Also es gab nie so einen Plan dahinter, sondern es war eigentlich fast spielerisch, kann man sagen, entwickelt. So aus, ich sehe da etwas. Kreativität übrigens war gar nicht so anders als das, was ich als Schüler vielleicht nicht so erfolgreich gemacht habe. Aber die Grundenergie ist die gleiche. Da könnte man daraus etwas entwickeln. Und aus diesem Entwickeln wurde letztendlich etwas doch recht Großes mittlerweile.
Ganz groß und da ganz kurz einwerfen. Ihr arbeitet mit vielen Organisationen, mit Lidl, IKEA, mit der Polizei teilweise, mit diversen Spitälern, mit Drogeriemarkt DM. Und ganz viel ist einerseits nachzulesen in deinen Büchern. Es gibt das Buch Positive Leadership mit Permalead erfolgreich führen. Die zweite vollständig überarbeitete Auflage von 2024. Es gibt dann das Buch auch Positive Leadership in der Praxis. Da sind viele Tools und Techniken und Best Practice Sharing drinnen. Und es gibt wirklich immer wieder von dir, und das schätze ich sehr, auf LinkedIn aktuelle Studienergebnisse, was ich großartig finde. Also es ist wirklich ein, wie du so gerne sagst, wissenschaftlich überprüftes und langjährig erforschtes Führungsmodell, das wirklich Wirkung zeigt. Und deswegen wird es auch so gern eingesetzt.
Also das ist eh schon beschrieben. Was ganz spannend ist, du wirst ja ganz wenig Forschung auf LinkedIn finden. Und ich glaube, dass wahrscheinlich gar nicht so wenige Menschen so erleben, dass Wissenschaft und Praxis sehr oft noch so zwei Bereiche sind, die ganz wenige Brücken dazwischen haben. Was ich persönlich übrigens sehr schade finde. Es gibt wissenschaftlich wunderbar toll fundierte Führungsmodelle, die niemals den Sprung in die Praxis geschafft haben, weil es keine Übersetzerinnen und Übersetzer gibt. Und wenn es Übersetzerinnen und Übersetzer gibt, dann übersetzen die das Modell sehr oft sehr kreativ oder es gibt keine praktischen Tools dazu. Also um ein Beispiel zu nennen, wir haben ja Permalit an sich als wissenschaftliches Modell entwickelt und haben es dann weiterentwickelt, aber rein aus einer praktischen Perspektive und daraus ein 360-Grad-Feedback für Unternehmen gemacht, das auch ja sehr viel in der Praxis eingesetzt wird. Mir ist tatsächlich kein anderes evidenzbasiertes 360-Grad-Feedback bekannt. Also evidenzbasiert im Sinne von, die Fragen, die da verwendet werden, werden genauso in der Forschung verwendet, sodass ich wirklich sagen kann, diese Fragen haben einen Effekt gemessen, deswegen verwenden wir genau diese Fragen im 360-Grad-Feedback. Das liegt aber nicht daran, dass das Permalit-Modell das tollste ever ist, sondern das liegt daran, dass Forschung sehr oft in einer anderen Logik denkt, als die Praxis das macht und dadurch sehr oft auch noch detaillierter und noch kleinteiliger Aussagen beforscht, wo schon das Übergeordnete in der Praxis überhaupt nicht mehr sichtbar ist und das Kleinteilige dann schon gar nicht, aber es nicht übersetzt wird in Tools, in Anwendungen, die genauso auch in der Praxis verwendet werden. Und wenn es passiert, wird es nicht sichtbar gemacht. Du hast ja vorhin schon meine beiden Bücher beschrieben. Danke übrigens.
Gerne. Viele meiner Kunden schenken die allen ihren Führungskräften.
Ja, das freut mich sehr. Wirklich toll. Das sind ja zwei Bücher. Und das zweite Buch besteht überwiegend aus Gastbeiträgen von unterschiedlichen Unternehmen. Du hast schon einige aufgezählt. Lidl, DM, IKEA, Bosch, Verbund, wo die aus dem Unternehmen direkt beschreiben, wie sie mit diesem Modell in ihrer Organisation ganz praktisch arbeiten und welche Erfahrungen sie damit machen. Und ich kenne keinen anderen Führungsansatz, wo du die wissenschaftliche Evidenz, aber gleichzeitig auch die echte praktische Evidenz so nebeneinander legen kannst und lesen kannst. Was ich persönlich sehr schade finde, weil ich weiß, wir haben ganz tolle Dinge in der Wissenschaft. Wir haben ganz viel Erkenntnisgewinn, das richtig gebraucht werden könnte da draußen. Jetzt nicht nur im Bereich der Wirtschafts- und Organisationspsychologie, sondern in ganz vielen anderen Bereichen, wo die Übersetzung aber so wenig gemacht wird und deswegen dann die praktischen Bücher sehr oft von Menschen geschrieben werden, die rein einen praktischen Fokus haben, wissenschaftliche Bücher von Menschen geschrieben werden, die rein einen wissenschaftlichen Fokus haben. Und deswegen diese Brücken so wenig existieren. Und da, wir kennen uns jetzt doch schon einige Zeit, ne? Und du weißt, mein Herz hängt genau in dem, das zu übersetzen. Ja. Muss aber auch dafür sagen, dafür habe ich schon auch einiges abgekriegt, weil ich von der Wissenschaftsseite dann manchmal, ja, das ist ja nur Korrelation, was sie da messen, und das ist überhaupt nicht peer-reviewed und so etwas. Kein Mensch in der Praxis versteht, was peer-reviewed sein soll. Und auf der anderen Seite in der Praxis dann auch manchmal jemand sagt, was genau sind jetzt die fünf Dinge, die ich tun soll, und sich ein Rezept erwarten und ich dann sage, das macht, ich kann Ihnen jetzt was sagen, aber das wäre höchst unseriös, weil ich da wieder eher die Seite der Wissenschaft dabei habe. Also es ist schon auch manchmal eine Challenge, so quasi in diesen, zwischen diesen Brücken hin und her zu gehen.
Ja.
Aber es ist meine absolute Passion und ich halte diese Challenge schon ganz
gut
aus. Genau,
da wollte ich nämlich eben nochmal eingehen. Aber ich habe jetzt schmunzeln müssen bei dieser Übersetzung, weil ich liebe auch beides. Ich liebe die Wissenschaft. Ich sehe mich ja so als Organisations- und Menschenforscherin, die sehr praktisch ist in der Umsetzung. Und ich kann mich gut erinnern, wie ich die Zertifizierung, ich glaube 2020 gemacht habe, hast du mir gesagt, und ich habe viele Fragen gestellt, weil Neugierde ist einer meiner. Und du hast gesagt, also bis jetzt hat mich noch niemand diese Fragen gefragt. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist ja normal, weil ich es liebe einzutauchen in Wissenschaft, aber immer dann mit dem Gedanken, was heißt das jetzt in der Praxis? Wie kann mir das helfen? Wie kann mich das unterstützen? Wo kann ich Mehrwert stiften?
Ja, und ich glaube schon, dass wir die Übersetzungen auch brauchen. Ich habe selbst vor kurzem, war jetzt gerade auf einer Konferenz und habe wieder mal erlebt, wie das ist, wenn man Wissenschaft nicht versteht. Ich habe mich zu einem Vortrag, war als Teilnehmer dabei und als Vortragender, aber ich habe mich zu Themen, die mich halt persönlich interessieren, und einer war über das Thema Altern, positive Psychologie und Altern. Betrifft mich mittlerweile persönlich, ne? Habe ich mir angesehen, und da war ein Wissenschaftler, der hat dann Grafiken gezeigt mit irgendwelchen Ergebnissen von irgendwelchen Testungen, Ich habe nichts verstanden die ganze Stunde. Und ich habe dann mit anderen Leuten geredet. Es hat niemand etwas verstanden. Und ich finde das so schade, weil ich bin mir ganz sicher, der hat tolle Dinge herausgefunden und ich würde sie so wahnsinnig gerne verstehen. Und wahrscheinlich, wenn er es so erklären würde, dass ich verstehe, dann würde es wahrscheinlich wissenschaftlich nicht ganz exakt sein. Aber ich bin echt bereit, dass der Preis dafür zahle, weil wenn ich es gar nicht verstehe, hat es für mich gar keinen Wert. Und für mich war das wieder so ein Zeichen von, ich schaue auf meine Ergebnisse drauf und verstehe es, aber natürlich, weil ich mich mit dem die ganze Zeit beschäftige.
Aber das sagt man ja auch, wenn jemand Komplexität einfach darstellen kann, dann hat er es verstanden. Ja, und alles andere ist ja oft so ein wissenschaftliches Geplänkel, sage ich jetzt, also soll nicht despektierlich sein, aber wo man mit irgendwie Fremdwörtern oder mit Zahlen, Daten, Fakten vielleicht herumwirft, die keiner versteht, und dann macht es überhaupt keinen Sinn und dann bringt es auch nicht wirklich
was. Die Person selber versteht es ja vielleicht.
Ja, genau, aber
großartig, aber
Monolog.
Genau, wir brauchen diese Wörter und ich glaube, dass wir von denen auch mehr brauchen und ich glaube, dass die Wissenschaft, dass wir in der Wissenschaft, jetzt in der psychologischen Wissenschaft, so einen Erfahrungsschatz haben. Selbst wenn jetzt die nächsten 5 Jahre nichts Neues erforscht werden würde, aber sich alle damit beschäftigen, das zu übersetzen für die Praxis, dann glaube ich, wäre das ein unglaublicher Gewinn für die Welt, weil da ganz viel brach liegt. Ne? Wir haben eine Welt, wo sich Dinge ganz schnell verändern. Ganz viele Menschen empfinden Unsicherheit, in Unternehmen ja auch. Da gibt es unendlich viele Forschungsergebnisse dazu, was wir dazu beitragen können, besser mit dieser Ambiguität auch umzugehen. Alleine das Wort Ambiguität, wer versteht das? Ne? Kann man das bitte übersetzen und vor allem dann noch übersetzen, was machen Menschen, die damit gut umgehen können? Und ich glaube, der Schatz liegt da, er muss
nur gehoben werden. Das finde ich total, das erinnert mich jetzt an ein Modell von der Linda Hill, eine Harvard-Professorin, die hat so 3 Hauptrollen von Führung beschrieben und sie hat gesagt, es gibt so die Architekten, das sind so die Strategen, die Visionen haben, die Dinge in die Welt bringen. Dann gibt es die Übersetzer, die ganz wichtig sind, dass das, was die Architekten machen, mit Sinn erfüllen, um es so zu übersetzen, dass die Umsetzer oder Macher dann verstehen und quasi in die Praxis bringen. Und ich fand das so schön. Und sie hat dabei herausgefunden, weil sie hat über 5000 Menschen untersucht, Führungskräfte, und hat gesagt, die wenigsten schaffen es, gerade in einer neuen Führungsrolle vom Macher oder Macherin zur Übersetzerin zu kommen. Weil die meisten so im Tun sind, dass sie genau diese wichtige, relevante Übersetzungsarbeit oft nicht machen.
Ja, vielleicht sind es aber auch gar nicht die richtigen Personen dafür, will ich jetzt nur als Hypothese daneben stellen.
Absolut, ja.
Weil wenn ich sage, ich bin Architekt und das ist meine Leidenschaft und da bin ich richtig gut, dann kann ich sagen, ich mache weiter das, was ich richtig gut kann, oder ich mache was anderes zusätzlich, weil es benötigt wird. Oder ich nehme das als eigene Profession. Was wir dazu bräuchten, ist, dass alle Professionen gleichwertig gesehen werden. Und ich glaube, da sind wir noch nicht, weil quasi Teil der akademischen Bildung oder der Teil der akademischen Forschung, zumindest in der Welt, in der ich mich bewege, mehr gezählt wird als die praktische Umsetzungserfahrung. Und ich glaube, da braucht es ein bisschen mehr Gleichwertigkeit, dass diese Brücken gut gebaut werden können.
Das ist interessant. Ich habe das andere immer mehr geschätzt. Also ich liebe die Wissenschaft, um mir Orientierung zu geben oder Anregung oder Verstärkung manchmal, aber mir geht es meistens um die Umsetzung. Aber ich liebe beides, ja. Aber und das Zusammenspiel, eben wirklich diese Übersetzung, diese Brücke, das ist entscheidend. Ja. Aber jetzt noch mal kurz zurück zu dir. Du hast schon angesprochen, da gibt es ja nicht nur Freunde, das erlebe ich ja auch manchmal, wenn du Artikel postest oder wieder Erkenntnisse, dass dann also da die Leute nicht nur alle positiv sehen und dann so ein bisschen sagen, ja, das ist so also ins Lächerliche ziehen oder wie auch immer. Erstens, wie gehst du mit diesen, du hast schon kurz erwähnt, wie gehst du mit diesen Sachen um? Und noch einmal zurück zu der Frage eben, was waren wirklich so 1, 2, 3 Haupterkenntnisse aus den letzten Jahren, wo du sagst, das waren echt, da habe ich gelernt, da habe ich meine Meinung vielleicht auch ein bisschen verändert, die hat sich erweitert. Was waren so Haupterkenntnisse, bevor wir ins Hier und Jetzt schauen und in die Zukunft?
Magst du nochmal die erste, waren zwei Fragen drin?
Ja, die erste Frage ist so eben, wie gehst du mit Kritikern um? Und da gibt es ja wirklich manche, also wann immer jemand Erfolg hat und ich meine, du hast so viel erreicht in den letzten Jahren, es ist beeindruckend und ich freue mich immer, wenn ich wieder eine neue Zertifizierungsgruppe sehe oder ein Buch, einen Artikel, wirklich, ich finde es großartig, weil du eben, und das schätze ich sehr an dir, ein sehr, wenn ich das sagen darf, du bist eher Understatement als der also Dankeschön. Eher bescheiden und zugänglich und das mag ich, weißt du? Mhm. Das mag ich und das finde ich total schön. Und trotzdem gibt es viele, die da hinhauen. Also wie gehst du damit um auch?
Also vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, weil ich glaube, es gibt ja nie etwas, von dem alle überzeugt sein können. Das ist für mich ein Aspekt. Und ein zweiter Aspekt, der, glaube ich, generell mein Leben leicht macht, ich habe wenig Statusbedürfnis. Also fast alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, habe ich gemacht, weil ich es wollte, weil ich es spannend fand, weil ich ein Meaning erlebt habe. Status hat für mich keinerlei Bedeutung. Keinerlei wahrscheinlich nicht, aber es hat jetzt keine relevante Bedeutung. Deswegen ist es mir gar nicht so wichtig, ob andere das jetzt toll finden oder nicht toll finden. Wenn ich davon überzeugt bin und der Meinung bin, es ist sinnvoll, an dem weiterzuarbeiten, dann ist das eigentlich die treibende Kraft. Ich nehme es jetzt mal Feedback und noch gar nicht Kritik. Ich nehme Feedback sehr ernst. Und zwar dann, wenn ich merke, das Feedback ist ein wertschätzend gemeintes, das mir hilft, einen blinden Fleck zu erkennen oder mich weiterzuentwickeln. Ich habe auch gern Menschen um mich, die eher auch kritischer sind, aber aus einer liebevollen Kritik heraus. Wenn jemand etwas kritisiert, wo ich sehe, da ist ausschließlich eine Überhöhung oder so oder etwas Leid drinnen oder was auch immer das dann ist, dann trifft mich das persönlich eigentlich gar nicht, sondern ich sehe es eher, was jemand sagt mehr über die Person, als die es sagt, als über mich. Deswegen reagiere ich da manchmal gar nicht drauf, weil ich auch nicht wüsste, wozu. Also für mich ist immer der Fokus, welchen Mehrwert hat es für mich, wenn ich darauf reagiere. Und nur weil jemand den Fedehandschuh hinwirft, sehe ich mich ja nicht gezwungen, den zweiten Teil zu übernehmen, ihn aufzunehmen, wenn ich nichts davon habe. Und deswegen lasse ich das dann eigentlich so stehen, weil es mir, ja, es ist mir jetzt nicht so.
Nein, es ist eine total gesunde Einstellung.
So wichtig. Und ich muss auch sagen, es kommt in Wirklichkeit extrem wenig vor. Also im Verhältnis dazu, was vielleicht möglich wäre, ich glaube, da könnte ich mich sogar selber noch mehr kritisieren. Und könnte noch ein paar Punkte
finden. Was würdest du denn machen?
Da müssen wir jetzt mal ein bisschen kritischer betrachten, so wie ich das jetzt formuliere oder sowas.
Ah, ja.
Aber ja, also ich sehe das jetzt nicht als besonders dramatisch, aber ich nehme schon Feedback sehr ernst, wenn ich das Gefühl habe, das ist aus einer, hier möchte jemand gerne dazu bauen. Wenn ich das Gefühl habe, das hat nur einen Zweck und das ist Zerstören des Zerstörenswillen, dann gehe ich auf die Seite, ich glaube, so bin ich generell im Leben. Mich hat es nie da wohin gezogen, wenn wer das Spiel spielen wollte, wer von uns ist jetzt besser oder wer ist der Gewinner. Wenn ich gemerkt habe, dass auf das hinausläuft, auch in Kooperationen übrigens, dann bin ich meistens der gegangen ist, weil ich echt keinen Bock auf das habe und man muss das nicht mitspielen. Und ich glaube, hätte ich das gemacht, dann wäre ich beschäftigt gewesen und hätte das, was ich entwickelt habe, nicht entwickeln können.
Ja.
Weil ich beschäftigt gewesen wäre mit Menschen, die du sowieso nie gewinnen kannst. Meine Energie dorthin zu geben, macht echt keinen Sinn, finde ich. Das ist ja kopfgesteuert, was ich gerade gesagt habe, aber ich erlebe es auch.
Nein, das ist so richtig. Oh, da werden sich viele Hörer und Hörerinnen jetzt freuen und ein Beispiel nehmen und sagen, stimmt vollkommen richtig. Fokus auf das, das ich beeinflussen kann und deine Leidenschaft nähren, stärken, in die Welt bringen.
Ja, großartig. Aber weißt du, ich glaube, dass da auch mein Beruf hilfreich ist und war. Und du bist ja auch Coach, genauso wie ich. Und wir beide durften ja wahrscheinlich in Summe auch tausende Menschen begleiten. Und was ich als Coach gelernt habe, war, also es gibt kein richtig und kein falsch oder kein normal, sondern Menschen haben bestimmte Sichtweisen, aus dieser Sichtweise heraus bewerten sie die Welt. Und als Coach begleitet man Menschen in ihrer Sichtweise. Und dann hast du vielleicht deinen nächsten Klienten im Coaching, der eine völlig andere Sichtweise hat und die Welt ganz anders sieht. Und als Coach nimmst du diese Haltung ein, oh wow, das ist deine Welt, spannend. Und so sehe ich es wahrscheinlich auch ein bisschen, wenn jemand das sehr vernichtend versucht zu kritisieren. Eher so, aha, spannend, das ist deine Welt. Aber das betrifft mich jetzt nicht.
Ja, dieses Wahrnehmung ist Realität, nicht?
Also so, ja. So ein Stück weit. Und ich glaube, dass da schon die Erfahrung, mittlerweile noch jahrzehntelange Erfahrung als Coach hilfreich ist, dass man da wirklich eher auch sagen kann, ja, ist eine Sichtweise. Und ich muss die jetzt auch nicht vertiefen. Ich muss nicht mal nachfragen, um sie zu verstehen, sondern ich habe schließlich da vielleicht auch gar keinen Bock, es zu verstehen, weil was hilft es mir, wenn ich dann die Person verstanden habe?
Nee, und Erfolg spricht für dich. Also dieser Fokus auf das, woran du glaubst, wofür du stehst, was du immer wieder erforscht, ja, spricht Bände und zeigt, dass das...
Das verstärkt ist ja eher die andere Seite. Und davon gibt es eine Menge an Menschen, weil, also müsste ich mal aufschreiben, wie viele Menschen... Weggefährtinnen und Gefährten waren, auch auf dieser Entwicklung von Positive Leadership, auf meiner persönlichen Entwicklung als Mensch, aber auch an der Entwicklung und Beforschung des Modells und in die Praxis tragen, dann wäre das eine riesengroße Wandergruppe, wo jede einzelne Person einen relevanten, ganz wichtigen Teil des Weges geliefert hat. Ja. Das heißt, ich bin da schon auch sehr dankbar.
Ganz wichtig.
Und bin da auch sehr... Ja. Ich weiß nicht, du hast vorhin das Wort bescheiden gesagt. Ich nehme es jetzt einfach mal. Bescheiden, aber eher im Sinn vielleicht von ehrfürchtig. Dieses, ich weiß schon, dass ich natürlich einen Teil des Weges veranlasst habe, aber es wäre völlig unmöglich gewesen, den Weg so alleine zu gehen, sondern es sind immer andere Menschen, ob das jetzt in einem Projekt, in einem Unternehmen, in der Praxis ist, ob das in einem Forschungsprojekt ist. Alle Publikationen in den letzten Jahren sind gar nicht mehr alleine entstanden, sondern mit unterschiedlichen Menschen, manchmal sogar zu fünft. Alle Projekte, an denen ich jetzt gerade arbeite, sind alles Projekte gemeinsam mit anderen Menschen. Also das, glaube ich, ist schon nochmal was Wichtiges. Man kann natürlich einen Weg auch alleine gehen, aber dann ist er halt verdammt einsam. Und ich glaube, es ist nicht nachhaltig, weil das besser ist, als wenn man Platz schafft, auch dass andere den Weg auch mitgehen können und das auch gestalten. Das muss man auch aushalten, muss ich auch dazu sagen, dass Menschen halt dann auch gestalten wollen und vielleicht so gestalten, wie man es selber nicht gestaltet hätte. Aber in Summe, zumindest aus meinem Erleben heraus, ist der Mehrwert weitaus größer. Und vor allem, man kann selber auch mal locker lassen und es läuft trotzdem weiter.
Naja, und es ist gelebtes Perma, weil du hast die Relationships, eben die Kooperationen, die bereichernd sind, du hast Engagement eben. Und das kann schon mal natürlich anecken, wenn man unterschiedliche Vorstellungen hat. Und aber gerade in der Reibung ist ja wieder Energie und Chance und Möglichkeiten. Also das ist ja das Schöne, dieses Gelebte, dass du eben wirklich, also du bist wandelndes Perma-Leadership. Muss man sagen, das Perma-Modell.
Also das eine ganz perma Nachdenken, was du beschreibst, denke ich danach drüber nach.
Ich habe so ein schönes, muss ich kurz sagen, neben mir liegt so eine wunderschöne, ein Ordner, ein Perma-Ordner, den ich geschenkt bekommen habe. Auf den freue ich mich schon, meine ganzen Perma-Unterlagen da reinzugeben. Noch einmal kurz zurück, deine Learnings aus den letzten 10 Jahren, aus den Forschungen, was waren wirklich so... Dinge, wo du sagst, das hätte ich mir nie gedacht oder das hat mich wirklich überrascht, wie entweder positiv das greift oder wo wir nachjustieren dürfen oder wo wir die Forschung noch einmal anders gestalten dürfen.
Ja, also wahrscheinlich sind es einige Dinge. Ich überlege jetzt, was mir da jetzt so spontan dazu einfällt. Etwas, das mich von Beginn an eigentlich schon überrascht hat, war, dass so relativ weiche Elemente, wenn man es jetzt mal so nennt, wie positive Emotionen in einem Team oder die Art der Beziehungsorientierung, dass das doch so stark mit harten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen korreliert, wie zum Beispiel Krankenstandstage pro Jahr, Fluktuation, wie viel Kundinnen und Kunden im Supermarkt an der Kasse ausgeben. Also dass eigentlich diese Trennung zwischen harten und weichen Faktoren, wie immer man das nennen möchte, dass eigentlich eine völlig künstliche ist, die gar nicht existiert, sondern die Frage ist eher, was wird, wo durch beeinflusst und was hängt mit was zusammen. Also das ist für mich sicher eine Erkenntnis. Die andere Erkenntnis ist, und das ist eher eine wissenschaftliche, ich habe selber lange Statistik unterrichtet und komme aus dieser sehr statistisch-wissenschaftsorientierten Tradition und habe als Statistiklehrender gepredigt, Korrelationen darf man nicht kausal interpretieren. Quasi, das war das Wichtigste, quasi.
Das heißt, was genau?
Das heißt, vielen Dank.
Also ich verstehe dich, aber vielleicht nicht jeder.
Also einen Zusammenhang, den man findet, kann man nicht sagen, was ist Ursache und was ist Wirkung. Das ist quasi das jetzt übersetzt in eine normale Sprache. Und wenn man das Ganze jetzt auf die Wissenschaft umlegt, dann ist es so, dass wenn du es nicht mit dieser Art von Zusammenhängen misst, sondern mit anderen Aspekten, dass du dann aber sehr oft eher ein sehr künstliches Design schaffen musst. Wir sagen dann so Laborstudien oder experimentelles Design, was dann aber die Realität wieder nicht so gut abbildet. Mhm. Weil im Leben da draußen findest du Zusammenhänge, also Korrelationen. Und was ich gelernt habe, ist, dass ich das heute nicht mehr so streng sehe, sondern dass ich sage, wenn ich einen Zusammenhang finde zwischen zwei Dingen, wie zum Beispiel zwischen Führungsstil und Krankenstandstagen, kann ich natürlich sagen, ja, aber das können auch noch andere Dinge sein, die diesen Einfluss bedingen und vielleicht ist es gar nicht der Führungsstil. Stimmt, aber dass wir einen Zusammenhang gefunden haben, spricht eher dafür, dass es an der Führung liegen könnte, auch wenn wir es nicht hundertprozentig belegen können. Und dass ich das heute ein Stückchen anders sehe, aber wahrscheinlich wieder in diesem Wandern zwischen diesen beiden Welten, ist sicher auch so eine eher wissenschaftsorientierte Erkenntnis. Mhm. Und vielleicht noch was Drittes dazu, was für mich sehr spannend war, wie wir begonnen haben, mit der Polizei zu arbeiten, weil da für mich schon die Grundfrage war, passt dieser Führungsstil in so eine Kultur, die gar nicht so eine klassische Unternehmenskultur ist. Und wir haben eine erste Studie bei der Polizei gemacht in Niedersachsen mit dem Dr. Mauri, habe ich die gemeinsam gemacht. Und wir haben Effekte gefunden. Und dann hatte die österreichische Polizei plötzlich auf Basis der Studie Interesse an diesem Ansatz. Cool. Ich wurde dann eingeladen ins Innenministerium, um zu erzählen, was wir da beforscht haben. Und bei dem Gespräch im Innenministerium bekam ich dann direkt dort die Einladung, ob wir nicht zu einem laufenden Ausbildungsprogramm bereits etwas machen könnten zu Permalit. Das müsste aber sehr rasch gehen, weil das läuft eigentlich schon. Mhm. Und wenn, dann sollte man da jetzt sehr, sehr rasch, ob das möglich ist. Und ich habe das erst einmal super toll gefunden, weil die Studien waren die Eintrittspforte. Und dann habe ich den ersten, ich glaube, die ersten zwei oder drei Workshops selbst geleitet bei der Polizei. Für Führungskräfte bei der Polizei war das, für erfahrene Führungskräfte übrigens. Und ich bin da echt so mit einem Interesse und gleichzeitig so einem nicht ganz sicher sein, wird das was dort? Also können die mit dem überhaupt was anfangen? Und das ist so großartig aufgenommen worden.
Fantastisch.
Ich habe ihnen quasi das Modell erklärt, was dahinter steckt, erklärt, was damit genau gemeint ist. Und dann haben die im Workshop-Charakter sich selber überlegt, wie könnten wir das bei uns umsetzen. Die haben Ideen kreiert, also unglaublich viele Ideen. Das war der Beginn. Und mittlerweile ist es in Deutschland bei der Polizei gut verankert, auch gut beforscht. Es gibt eine ganz tolle Studie mit über 3000 Teilnehmenden der Polizei in Hessen.
Cool.
Mit spannenden, tollen Ergebnissen in der Schweiz bei der Polizei. Und wir haben ein cooles Projekt, wenn ich gleich so ein bisschen Gegenwart und Zukunft schauen darf, das wir in Amerika machen, und zwar in Texas bei der Polizei. Ja. Und zwar wir schulen dort Führungskräfte mit zu Permalit. Wir starten voraussichtlich im Herbst jetzt damit. Und messen über einen längeren Zeitraum die Führungskräfte selber, aber auch deren Mitarbeitenden alle 3 Monate, um zu sehen, welche Effekte das hat, und messen auch Gruppen, die nicht an diesem Programm teilnehmen.
Sehr spannend.
Also eine coole Sache, die wir letzte Woche übrigens gerade vorgestellt haben bei einer tollen Konferenz.
Naja, das ist ja auf mehreren Ebenen spannend, weil das ist ja hochkomplex, weil du hast einerseits die Kultur in der Organisation, aber Amerika hat ja generell eine sehr hierarchische Kultur und dann wieder vielleicht auch unterschiedliche Kulturen, also Länderkulturen zu vergleichen mit den Ergebnissen. Also finde ich auch noch.
Also wird sicher ein super spannendes Projekt und eine tolle Verknüpfung übrigens zwischen Wissenschaft und Praxis, weil
ganz toll.
Der Fokus liegt ja dort im Training der Führungskräfte und wir begleiten das Ganze mit Messungen und schauen, welche Effekte sieht man. Forschung heißt doch immer, es kann sein, dass da nichts rauskommt. Mhm. Also das, was wir da messen, dass da keine Effekte sein werden, wir werden sehen.
Toll. Ich meine, du hast ja schon einiges erwähnt und ich selber wende ja Permalit auch in meiner Arbeit seit 2020 an und es gibt einfach wirklich ganz viele, also wissenschaftliche, messbare Ergebnisse. Du hast einiges schon genannt und ich möchte es einfach nochmal wiederholen. Einerseits höheres Engagement, wenn man die Leute ihren Stärken entsprechend einsetzt, größere Arbeitszufriedenheit, geringere Fluktuation, weniger Burnout, weniger Krankenstände, höhere Kundenzufriedenheit, stärkere Innovationskraft, du hast Kreativität schon ein paar Mal auch erwähnt, bessere Teamleistung und größere psychologische Sicherheit. Also das sind jetzt nur ein paar Aspekte.
Ja.
Aber fantastisch. Und ich verstehe, warum Kunden immer mehr in die Richtung auch gehen, weil diese alten defizitorientierten Führungsmodelle einfach nicht mehr greifen.
Mhm. Defizitorientierte Führungsmodelle haben meistens das Funktionieren im Fokus. Also quasi, dass keine Fehler mehr gemacht werden. Ich glaube auch, dass das in die heutige Zeit gar nicht mehr reinpasst, weil wir leben in einer Zeit, wo sich Dinge so schnell verändern, dass wenn ich eine Führungskraft habe, die ausschließlich in der Lage ist, etwas Bestehendes am Funktionieren zu halten, dass das viel zu wenig ist, sondern wir brauchen Menschen, die in der Lage sind, sich an Neuerungen anzupassen, die nicht jetzt was lernen, was sie die nächsten 10 Jahre so machen, sondern möglicherweise die nächsten 2 Jahre so machen und dann wird wieder ganz was anderes gebraucht. Dazu müssen aber auch Führungskräfte wissen, welches Potenzial sie haben, selbst wenn sie es im Moment nicht benötigen. Und die Mitarbeitenden müssen wissen, welches Potenzial sie haben, selbst wenn sie es im Moment nicht benötigen. Und deswegen glaube ich, dass Permalit einfach zu einer Zeit entstanden ist, wo es wahnsinnig gut reinpasst in das, was diese Zeit gerade braucht.
Mhm. Absolut. Ich möchte jetzt trotzdem noch ein bisschen in die Zukunft blicken, weil also wie wir beide wissen, Unternehmen investieren derzeit Milliarden in künstliche Intelligenz. Mhm. Und wenn du jetzt auf die wissenschaftliche Evidenz blickst, wo wird der größte Wettbewerbsvorteil der Zukunft entstehen? Was meinst du, durch Technologie oder durch bessere Führung?
Ich glaube, es wird beides sein, parallel. Und zwar deswegen, weil wir auch jetzt schon bei Führung zwischen Leadership und Management differenzieren. Management der Fokus auf Strategie, auf Entscheidungen, auf Kennzahlen interpretieren, Prozesse definieren. Und Leadership, sehr kurz formuliert, quasi alles, was die Menschen mitnimmt. Beides ist jetzt schon gleich wichtig. Das, was ich glaube und zum Teil übrigens auch selbst schon erlebe, übrigens auch in meinem Unternehmen, ist, dass der Managementteil mehr und mehr durch die KI ersetzt wird, weil die KI das weitaus besser kann. Ich werfe die Bilanz in eine gute KI rein und die wird dann noch besser und noch besser. Und ich gehe mal davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die KI aus dem Lesen der Bilanz weitaus bessere Entscheidungen ableiten kann, als das ein Managementteam kann. Oder Prozesse zu definieren, was viele jetzt noch händisch machen, das wird die KI übernehmen können. Irgendwelche Entscheidungen zu treffen, der Positionierung in 3, 4, 5 Jahren, ich glaube, das sind alles Elemente, die KI besser übernehmen wird können. Es braucht noch immer Menschen, die das steuern. Aber ich glaube, dass hier die KI ganz viele Management-Teile ersetzen wird. Mhm. Was ich glaube, was die KI niemals können wird, den Leadership-Teil. Weil der Leadership-Teil ist die Frage, wie nehme ich die Menschen mit? Und das, was die KI kann, ist, es kann Beziehung simulieren und so tun, als ob. Aber was die KI nie können wird, es wird niemals eine echte Beziehung, nämlich eine beidseitige Beziehung herstellen können. Es kann die Fiktion einer Beziehung herstellen und so tun, als ob ich der KI wichtig bin oder mir sagen, wie toll diese Frage jetzt ist, die ich gestellt habe. Aber es wird nie das Gleiche sein, wie wenn ein Mensch mir sagt, dass ich eine tolle Frage gestellt habe. Und deswegen glaube ich, dass beides wichtig ist. Und ich hätte sogar eine sehr positive Zukunftsprognose, nämlich wenn man sich anschaut, womit Menschen in Führung überwiegend ihre Zeit verbringen, dann ist das Management. Und manche vergessen ja völlig auf das Leadership, ne? Sondern es geht nur um Entscheidungen, um Strategien, aber nicht mehr um die Frage, wie
wenn ich die Menschen Zeit habe, mache.
Wenn ich dann mal Zeit habe, genau. Ja, dann mache ich auch das mit den Menschen. Aber wenn der Management-Teil mehr automatisiert wird durch KI, dann bleibt mehr Zeit übrig. Und meine Hoffnung ist, dass diese Zeit dann mehr in Leadership geht. Deswegen glaube ich, dass Leadership-Kompetenzen in Zukunft weitaus wichtiger werden, als sie jetzt sind, weil die Management-Kompetenzen sind durch KI ersetzbar. Leadership-Kompetenzen werden es niemals sein, solange die KI kein Mensch wird.
Ich sitze gerade da und freue mich riesig, weil das Gleiche habe ich schon mehrfach in meinem Podcast gesagt. Also vielen Dank, dass wir da wirklich also synchron sind sozusagen. Ich bin ganz bei dir. Management kann ich ganz viel über KI unterstützen oder durch Automatisierung, aber nicht Leadership. Und das wird immer, immer wichtig sein. Ja, leider verfliegt die Zeit. Ich möchte noch zwei Fragen am Ende stellen. Das eine kommt auch von euren Four Evening Questions, die ich liebe und die wirklich, also meine Kunden lieben. Ihr habt es untersucht, eben wenn man 4 Fragen sich zumindest 2 Wochen jeden Abend stellt, wirkt sich das positiv auf das Wohlbefinden und dann natürlich auch auf die Gesundheit und die Zufriedenheit aus. Und die erste Frage ist davon. Und die anderen, also ich sage schnell die 4 Fragen. Die erste ist, was hat mir heute Freude bereitet? Die zweite Frage ist, wo habe ich mich lebendig gefühlt? Ich liebe diese Frage, weil sie hat mit Stärken zu tun. Die dritte Frage ist, wem oder wofür bin ich heute dankbar? Und da muss ich immer an erster Stelle kommen, sage ich gern dazu. Ja, also das will uns da nicht vergessen. Und die letzte Frage ist, welche meiner Stärken konnte ich heute einsetzen? Und meine Frage an dich ist, wo hast du heute schon Freude erlebt und dich lebendig gefühlt?
Oh, bevor du gekommen bist, hatte ich heute schon 2 Coachings. Und in beiden Coachings ging es zwar um unterschiedliche Ziele, aber der Grundgehalt war der gleiche, nämlich um Entwicklung von Strategien. 2 Führungskräfte, die beide eine Funktion haben, wo ihre Entscheidungen eine sehr, sehr große Tragweite haben. Und das mag ich dann gerne, das auch so mitzudenken und aber auch immer mitzubedenken, warum könnte das nicht funktionieren. Aber so quasi als Sparring-Partner. Und so beides so von ein gutes Gefühl, das ist eine Stärke, das macht mir auch Freude, so mitzudenken, quasi wie gemeinsam was zu basteln.
Und das fühlt sich auch so lebendig.
Total.
Sehe ich auch, ja.
Ja, genau. Also, und auch, dass ich dann erlebe, dass das total wertgeschätzt wird. Dass ich dann sage, das ist zwar ein guter Plan, aber was ist, wenn das nicht so läuft, wie Sie das jetzt gerade gesagt haben? Und dann aber erlebe, dass diese Denkweise als hilfreich erlebt wird, weil sie ja nicht geringschätzend ist, sondern challenge mich bitte als mein Coach, aber challenge mich ordentlich. Ich möchte hier gechallenged werden und Lösungen finden und dann nicht vom Leben da draußen gechallenged werden.
Super.
Und das war definitiv so etwas von Stärken ausleben.
So, dann habe ich doch noch 2 Fragen, weil wenn ich jetzt den Experten da sitzen habe. Aber meine Hörerinnen und Hörer lieben es auch so ein bisschen wirklich aus der Erfahrung zu lernen und lieben manchmal auch gern Rezepte, das weißt du, manchmal gern so das eine oder andere. Wenn du jetzt auf das Thema Führung schaust mit all deiner Erfahrung, was sind 3 Aspekte, die du jeder Führungskraft, jeder Unternehmer, Unternehmerin empfehlen würdest, dass das wirklich etwas ist, das immer einzahlt, in etwas, das Wirkung erzielt, positive Wirkung.
Also ich hebe es jetzt einmal ein bisschen ab von dem Permalit-Modell, sondern eher auch so generelle Erfahrungen. Eines ganz sicher, dein Job ist es, Entscheidungen zu treffen und nicht Entscheidungen zu delegieren. Begründe sie aber, sodass die anderen nachvollziehen können, warum du sie so getroffen hast. Also das sehe ich als etwas Wichtiges. Das Zweite, was ich als relevant sehe, ist, geh nicht von dir aus, wenn du beschreibst, wie andere Leute sich verhalten. Du liegst mit großer Wahrscheinlichkeit falsch, weil andere Leute sind anders und haben eine andere Herangehensweise an Entscheidungen, weil sie vielleicht auch andere Wertesysteme haben. Also das wäre für mich das Zweite. Und das Dritte würde ich jetzt eher auf die Person selber bezogen sehen, nämlich wenn du selber merkst, dass du nur mehr funktionierst, wie ein Rädchen im Getriebe, aber du nicht mehr die Energie bist in diesem Getriebe, dann lass dich begleiten und schau dir an, was da gerade passiert, denn du bist weder für dich noch für die anderen gerade hilfreich.
Amen. Aber ich frage
das Wort zum Sonntag, oder?
Genau, zum Donnerstag.
Wir sind jetzt beide berührt.
Genau. Schön. Die letzte Frage, die ich immer stelle meinen Gästen, ist, angenommen, Markus, du wirst eingeladen in ein Stadion, da warten 50.000 Menschen. Mhm. Und diese 50.000 Menschen sind deine Fans, die verehren dich, die schätzen das, was du in die Welt bringst, was durch dich wächst. Und du hast jetzt die Chance, also am Ende deiner Performance, ihnen was mitzugeben. Mhm. Was möchtest du 50.000 Menschen mitgeben?
Mhm. Also erstens, ich würde mich völlig überfordert fühlen mit der Aufgabe, weil ich glaube, dass ich nicht 50.000 Menschen mitgeben kann, von denen ich gar nicht weiß, wo die gerade stehen, was gerade deren Themen sind. Ich glaube, ich würde sagen, nützt die Zeit, anstatt dass ich jetzt was sage, dreh dich um zu der Person, die neben dir sitzt, und teilt einfach Dinge, von denen ihr meint, dass der andere davon profitieren kann. Ich glaube, ich würde das machen, weil die Treffsicherheit etwas größer ist, als wenn ich dir irgendwas gescheit sage, von dem ich glaube, dass es gescheit ist, aber das wahrscheinlich gar nicht für 50.000 passen kann.
Aber was für eine coole Antwort, weil, also jetzt musst du das bildlich vorstellen.
Ich bin über deine Frage gerade überrascht gewesen.
Ja, also wir waren übrigens, also liebe Hörer, Hörerinnen, wir haben nichts quasi, also der Markus hat im Vorfeld keine einzige Frage bekommen. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet, aber er alles schöpft er aus seiner Weisheit, Erfahrung und Intelligenz. Aber ich habe
aus dem Nichtwissen.
Und aus dem Nichtwissen. Aber ich habe gerade das Bild gehabt, das war total schön. Also du gibst das zurück und du sagst eben, sag deinem Nachbarn oder Nachbarin etwas, was dir gerade wichtig ist. Das heißt, du bist wie so ein Katalysator für 50.000 Herzensthemen. 50.000
ja,
Sachen.
Das ist, ja, in Wirklichkeit geben sich die Leute dann selber. Ne? Wo das schön ist, wir könnten das eigentlich dauernd tun. Mhm. Da baue ich ja gar kein Stadion mit 50.000 Leuten. Ich kann das ja immer und mit jeder Person machen. Das ist doch eigentlich das Schöne dran, oder?
Deswegen heißt ja auch mein Podcast Leadership Starts Within You, weil wir so jeden Tag einen Unterschied machen können, jeden Tag einen Beitrag. Lieber Markus, das letzte Wort hat immer mein Gast. Was möchtest du meinen Hörern und Hörerinnen noch sagen?
Also ich sage mal zu dir, Dankeschön fürs Vorbeikommen bei uns. Es freut mich, dass du dich hier bei uns wohlfühlst und wahrscheinlich werden wir jetzt noch länger plaudern.
Absolut.
Wir haben übrigens ja noch einiges am Tisch stehen, was wir noch essen könnten. Vielleicht ist es das Gleiche, wie was ich zu den 50.000 im Stadion sagen würde. Tausch dich aus mit anderen, bleib aber dabei bei dir, hol dir Anregungen, wie andere Dinge lösen und überleg mal, ob das für dich auch ein Weg sein könnte. Und dann entscheide, ob es wirklich deiner ist. Und am Ende gehst du dann deinen. Dann ist es nämlich wirklich deiner. Die Wahrscheinlichkeit, dass was Gescheites rauskommt, ist nicht 100%, aber ich glaube, sie ist größer, als wenn du den Weg gehst, den dir andere vorschlagen. Weil das ist nämlich auch nicht 100%, sondern ich glaube noch weniger.
Danke, danke, danke. Danke die Einladung, dieses wirklich sich selbst ernst zu nehmen, zu erkennen und seine Einzigartigkeit in die Welt zu bringen, weil das ist das, wofür wir hier sind. Also, und das ist das, wofür wir beide, glaube ich, leidenschaftlich sind, andere zu unterstützen, zu erblühen, wirklich den Ort zu finden und den zu stärken, wo sie einen Unterschied machen können. Also vielen lieben Dank. Ich hoffe, es war nicht unser letzter Podcast. Ich werde einfach in 5 Jahren wieder anklopfen oder in 4. Gell?
Und so machen wir das.
Wir schauen, was es da für neue Erkenntnisse gibt.
Das ist dann bitte die Folge 297.
Wahrscheinlich. Genau.
Genau.
Weil das wird jetzt 184 oder 185, also wir schauen mal, wann wir es ausstrahlen. Also vielen lieben Dank nochmal, Markus, für deine Zeit, für deine Liebe, für das, was du machst, für diesen schönen Raum, den du hier gestaltest, aber den du weltweit gestaltest für Menschen, wo Entwicklung stattfinden kann. Und ich glaube, das ist wirklich ein unglaublich wertvoller Beitrag. Vielen lieben Dank. Auch einen Dank an dich, liebe Hörerinnen und Hörer, für dein Interesse. Und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Alles Liebe!